Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alman Arabica. Diese Folge nehme ich von meinem, ich habe ein eingebautes Bluetooth-Mikrofon in meiner Kaffeetasse.
Ja.
Also, das hängt jetzt hier gerade, das ist alles aufbereitet über etliche analoge Kompressoren, deswegen klingt das so, als wäre das ein Shure SM7 DB. Aber eigentlich ist es meine Kaffeetasse. Und direkt aus seiner Tastatur, Karl spricht gerade in seine Maus.
Ich hab ohne Scheiß, ne? Das sollte eigentlich ein Weltrekord sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Guinness-Buch der Weltrekorde oder das Guinness-Buch der Rekorde, wenn wir da jetzt eigentlich nicht drinstehen als der meistgehörte Podcast, der jemals in einen PlayStation-Controller aufgenommen worden ist, dann weiß ich's nicht.
Ja, also herzlich willkommen zurück zu Alman Arabica. Wir sind diesmal hoffentlich in einer besseren Audioqualität unterwegs als letztes Mal. Es tut mir sehr leid, es ist sehr unglücklich gewesen, aber ich musste am Ende auch lachen, als ich in deinem Stream gesehen habe, dass du herausgefunden hast, dass das über einen PlayStation-Controller aufgenommen wurde das letzte Mal.
Mich hat das nicht losgelassen, ne? Weil ich wusste, dass es nicht meine Kamera war.
Wir haben die Kamera ja getestet und ich dachte so, okay, das hört sich ähnlich weit weg an, aber es ist nicht ganz so weit weg.
Es war laid back ein Meter entfernter PlayStation Controller,
Kannst du mir mal bitte erklären, warum ein PlayStation Controller mit deinem,
Sony, wie geht das? Sony und Windows ist anscheinend eine richtig geile Kombination. Es ist das neue NBA ist released worden und dann habe ich den PlayStation Controller für Kalibrierung an den PC angeschlossen. Mhm, und anscheinend hat mein Computer sich gedacht, Moment mal, so ein teures Audio-Setup ist zwar geil, aber wenn ein Original PlayStation Controller von Sony angeschlossen wird, dann ist das Grund genug, um die komplette Sound-Setting so einzustellen, dass der PlayStation-Controller überall präferiert wird.
Ich habe das grundsätzlich, ich weiß nicht, das hat man, weißt du, woher man das auch kennt? Wenn man einen neuen Monitor anschließt, dann hast du auf einmal so lustige Sachen wie von wegen, übrigens, wir haben uns seit Audioquelle deinen neuen Monitor genommen, weil neu ist neu, ne?
Der ist neu, gewesen sein. Du hast den ja nicht umsonst angeschlossen. Das hatte ich tatsächlich mal, weil normalerweise habe ich so, meine alten Monitore hatten alle keine Boxen dran. Und dann hatte ich jetzt muss ich gucken, ich glaube BenQ ist das oder so. Den habe ich angeschlossen und dann habe ich wirklich einen halben Tag lang nicht gecheckt, warum ich keinen Sound mehr habe. Weil ich auf sowas Dummes gar nicht gekommen bin, dass Windows automatisch einfach sämtliche Einstellungen überschreibt. Und dann,
ich kenne das, ich habe das so oft gehabt, dass ich das schon in Erwägung ziehe, tatsächlich.
Ja. Ich weiß es jetzt, ich bin tatsächlich jetzt auch schlauer geworden mit dem PlayStation Controller. Aber für einen PlayStation Controller haben ja auch viele geschrieben, war es gar nicht so schlecht.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, mal kurzes kritisches Feedback. Das war okay für einen PlayStation Controller.
Ich habe schon schlimmeren. Jetzt überlege mal, wenn ich den in der Hand gehalten hätte und da reingesprochen hätte, das wäre ja fast gut gewesen.
Also, ganz ehrlich, das muss man auch mal ganz neidlos anerkennen. Für einen PlayStation-Controller, ich habe schon schlimmere 5€ Bluetooth-Headsets gehört.
Ja, das stimmt.
Also das ist schon,
was macht
das ist
der
schon ziemlich verrückt. Wer? Abdel?
Der
kellnert jetzt, keine Ahnung.
Ich glaube auch, ich glaube wirklich, ne?
Ist er Gastro jetzt.
Der macht jetzt Gastroarbeiter. Der hat das nicht gut weggesteckt, ne?
Nee, da hat er, ich muss ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt auch, ist alles Spekulation. Alles ist Spekulation. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich habe heute Techniktag, Karl.
Kommt heute das Review?
Review war schon, tatsächlich. Das Review von meinem, ich habe ja eine Shure-Partnerschaft jetzt seit Anfang des Monats.
Ja!
Und die haben neues, ist vollkommen verrückt, die haben ein neues Mikro rausgebracht, das MV6. Jetzt, ich will ganz kurz, ich werde für diese Werbung bezahlt,
MV6, ist das USB Plug-and-Play?
Das ist das Plug-and-Play, genau. Okay. Und da habe ich eine Review gemacht. Das erste Mal in meinem bescheidener YouTube-Existenz habe ich ein dedicated Video aufgenommen und einen Review gemacht. Und das Feedback zu dem Mikrofon war durchwachsen, weil viele Leute natürlich sagen, ja, aber es ist kein SM7B. Wo ist denn das SM7B? Ja, die Leute sind halt einfach sehr auf
Das Feedback ist ja durchwachsen, die können mir mal an meinen kommunistischen Eiern lecken, weil ich sag dir ganz ehrlich, die 90% der Leute sehen das wahrscheinlich als das an, was es ist und schreiben dann einfach keine Kommentare, weil Ich sag dir mal ja, ganz ja, ehrlich,
das,
ne?
Das kann sein, das wenn kann
du
sein, aber ich will jetzt
du ein Schuhreplacement gehabt hättest und dann auf Twitch, ne, auf der ja. Plattform, die monetär so ausgelegt ist, nach dem Motto, ja. gebt mir all euer Geld, ansonsten kann ich nicht mehr überleben, und mit überleben meine ich meinen Bentley tanken. Und du dann einen Shure SM7DB beworben hättest für 500 Euro mit XLR-Anschluss, wo man nochmal 500 Euro für ausgeben muss, um überhaupt irgendwas zu bekommen, dass das dann auch benutzt werden kann an einem PC, hätte ich mir einen Kopf gepackt und gesagt, was ist denn eigentlich los hier eigentlich? Das spinnt ja eigentlich alle. Aber wenn die ein richtig gutes, preislich absolut in Ordnung dastehendes Plug-and-Play-Mikrofon haben, mit einer guten Quali, ja, GG, well played, das ist ein gutes Placement.
Ja, das ist es wirklich. Es ist preislich, aber ich würde sagen, es ist ganz, ganz, ganz nüchtern betrachtet. Es ist nicht das absolute Einstiegsmikrofon, weil du erinnerst dich auch an deine Anfangszeit vielleicht, weil ich habe mit einem
Rode Podcast-artig.
Ich habe mit einem, nee, das ist sogar noch teuer, noch mal viel, das ist, was du meintest, das ist noch zu teuer.
Ich habe meine Twitch-Karriere habe ich angefangen, ich habe gerade extra gegoogelt, mit einem Rode
SC4040, glaube ich. Ich
hatte ein Rode NT-USB-Studio-Mikrofon.
Ja, da warst du aber schon High-End unterwegs tatsächlich. Also das ist schon ganz schön viel. Ich habe, warte mal, da muss man, die gibt's bei Thomann, diese Dinger. Alter, da muss ich mal gucken. Thomann SC4040 oder so. Das T-Bone, genau, das gute alte T-Bone. Das mit dem T-Bone hast du nicht angefangen? Mit dem 60 Euro, 59 Euro? Hier, dieses. Das kostet sogar noch weniger, weil das Bundle kostet 59
Ich hatte einen Bundle mit Mikrofonarm nicht mit Arm oder so, mit so einer Spinne oder so. Für das
ja, NT-USB. Ja, das ist das erste, das ist legit eins der ersten. Das war das T-Bone SC4040 oder 440.
Ja, gut, das kennt
man. Das ist eins der ersten.
Das kennt man.
Das ist so die absolute Einstiegsklasse, wenn du überhaupt gar nichts hast. Da ist ein USB-Mikro, du weißt überhaupt nicht, was los ist, du kriegst keine Software, das Ding klingt eher nicht so gut, also auf lange Sicht, das ist so der absolute Einstieg. Und das alles danach, also alles, was so jetzt danach kommt, so diese untere Mittelklasse, das ist, würde ich so nennen, untere Mittelklasse, das ist so beispielsweise das Shure MV6. So, da kriegst du dann für 100, 150 Euro, 130 Euro manchmal, wenn es runtergesetzt ist, kriegst du so ein richtig wildes Mikrofon.
Ja, also Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 100, 120, 130 Euro für ein Plug-and-Play-Mikrofon von Shure, und Shure macht gute Sachen, ne? Also Shure ist schon wirklich so das Beste.
Wusstest du, dass die, jetzt wird's hier aber richtig, wird's so richtig wild. Wusstest du, dass das Weltraumtechnik ist? Dass Shure Weltraumtechnik ist?
Digga, alles ist irgendwie Militär ist oder Weltraumtechnik,
nee,
oder?
Es ist alles das Weltraumtechnik. Die haben Raumstationen
ausgestattet,
Mikrofon und so.
Biodynamik machen ja eigentlich Panzer-Headsets und so.
Ja. Ja, wirklich. Wenn du dich fragst, wie der ukrainische Panzer russische Streitkräfte angreift, dann Hashtag Biodynamic.
Ja, irgend sowas. Ja. Ich meine da wirklich mal was zu gelesen zu haben, dass diese ganzen auch Customer-Dinger eigentlich, aber ist ja crazy, klar, ne? Ja. So, die forschen ja, also die ganze Technologieentwicklung läuft ja über staatliche Finanzierung.
Wenn und irgendwas darum Neues ist es auch so interessant, kommt, ich hatte das. Sorry, nee, soll ich die unterbrochen. Darum ist es ja auch so interessant. Ich hatte das letztens in ganz vielen Fragen bei dem Valomat. Nämlich, du hast sie sicherlich auch gemacht und die Frage vielleicht bekommen, soll Forschung auch Richtung Militärtechnik weitergebracht werden? Und ich habe dann immer ein bisschen geguckt, ich dachte so, oh ja, es klingt jetzt nicht so geil. Ja. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, findet man heraus, dass so gut wie alles, was also nicht alles, natürlich nicht alles, aber viel, was wir im Gang und Gäbe in einem Alltag an Technologie gebrauchen, eben irgendwie aus solchen Forschungen rauskommt. So, also dass es halt finanziert wird für irgendwelche Militärtechnologie oder auch irgendwo da rauskommt, und dann fällt das ab für den Consumer Market.
Aber da das ist nochmal was anderes. Also das habe ich auch gesagt, weil da haben viele gesagt, ja, aber die ganzen Entwicklungen laufen ja über Militär. Und da geht's aber um die Zivilklausel,
was ist
die aufgelöst werden soll. Und das ist wieder richtig beschissen. Pass auf. Also an Universitäten gibt es quasi die Möglichkeit, Auftragsarbeiten zu erledigen. Also stell dir das vor wie so ein Investment. Ne? Also als wenn ich sagen würde, hey, guck mal, ich zahle dir jetzt ein bisschen Geld und dafür überträgst du in deinen 4-Stunden-Stream 30 Minuten das. So, da weißt du, ich kaufe mir einfach so einen kleinen Spot bei dir im Stream. Und die Zivilklausel besagt, dass so ein Universitätsstream nur bevölkerungszugerichtete Inhalte übertragen darf. So, ja, ja. Und wenn man jetzt gegen diese Zivilklausel verstoßen würde, dann würde quasi die Bundeswehr sagen, okay, jetzt machst du 30 Minuten Panzerreview. So, es wird sowieso für Militärzwecke geforscht, weil, Staat und Militär ganz große Bereiche abdeckt und sowieso im Eigeninteresse forscht. Aber diese Zivilklausel ist eben für so einen Pappenheimer, der dann da an der Uni irgendein Projekt macht. Und das kann dann von der Bundeswehr bezahlt werden. Und die Befürchtung, also warum Leute sagen, das sollte nicht der Fall sein, ist, weil die natürlich ein unfassbares Budget haben. Und weil die dann in der Lage wären, sämtliche Universitätsprojekte einfach zu koppeln und zu sagen, okay, jetzt wird hier nur noch in Camouflage geforscht.
Ja, okay, gut. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe, das ist das erste Mal, dass ich dazu eine Erklärung habe, weil wir alle immer spekulieren in diesem Zusammenhang. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, unter der Prämisse, dass man nicht weiß, was zur Hölle das ist, ist es dann auch sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen, wenn das in einem Wahl-O-Mat steht. Ne? Also es ist dann einfach, okay, how should I know? Ne? Viele Dinge, mit denen setzt man sich vielleicht auseinander, hat man so ein paar Positionen dazu, aber diesbezüglich kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man das nicht versteht. Also seht es mir persönlich nach, weil ich habe es auch nicht ganz gerafft.
Ja, ey, das ist ja sowieso, super viele sagen, es ist auch Quatsch, da überhaupt drüber zu sprechen, weil die allermeisten Technikforschungen sind ja beidseitig zu nutzen.
Ist das auf Landesebene nicht einfach egal dann? Also ich dachte, wird das auf Landesebene, ist das im Rahmen der Bildungspolitik?
Ja, Bildungspolitik. Und das ist sowieso nur so eine Freiwilligkeitsgeschichte. Also diese Zivilklausel, die an deutschen Universitäten oder an den meisten deutschen Universitäten existiert, ist auch mehr so ein Gentleman's Agreement. Also wenn da ein richtig fetter Auftrag reinkommt, dann
machen sagt die das.
Da keiner nein. Weil dafür ist einfach die Finanzierung zu wichtig. Aber auch da, da gibt's Wege und Möglichkeiten, wie das schon seit Jahrzehnten gegen verstoßen wird, weil man quasi einen Bundeswehrauftrag oder einen Militärauftrag, ist ja egal von wem das ist ja international auch so, einfach dann so umformuliert, dass die Hauptforschung irgendwie in den zivilen Bereich fällt, aber die Scheiße beidseitig zu nutzen ist. Mhm. Ja, also du sagst dann, hey, diese Drohne, die wir hier entwickeln, oder diese Drohnenkamera, die wir hier entwickeln, die ist für Hobbyfotografen an Strandgebieten. Mhm. Ja, und dann ist es doch ein Ding, was Obama ganz gerne mal durch den Nahen Osten fliegt.
Ich habe auf jeden Fall, apropos Technologie, ich habe jetzt, wie gesagt, heute meinen Techniktag. Mhm. Ich werde auch retroperspektivisch, wenn ihr das hört, werdet ihr festgestellt haben, dass ich nicht gestreamt habe, weil ich stelle heute meinen Router um. Ich habe einen neuen Router. Es wird heute alles ein Heimnetzwerk, wird heute sozusagen komplett umgestaltet. Naja, ich habe vorher noch meinen alten Router benutzt. Ne? Ich habe so eine Fritzbox, ne? So an der Stelle. Und jetzt gehe ich auf All-In. Ne? Jetzt gehe ich so auf eigenen Router bauen. Also so PFSense, das sagt jetzt nichts, aber so eigene Router-Software sozusagen integrieren in einem dafür vorgesehenen in so einer Hardware, in so einem NUC, könnte man sagen. Ich glaube, das richtige Wort ist so Mini-PC oder so ein NUC. Und da wird dann PFSense draufgeladen. Das ist eine Software für Router. Ne, das kannst du selber bauen.
Ja.
Und dann kannst du das alles selber einstellen.
Welche Vorteile hat das?
Ja, der Vorteil ist halt die Kontrolle. Ne? Also du kannst beispielsweise, und das ist bei mir halt relevant, weil ich auch viel Zugriffe habe in Länder, wo es nicht so dienlich ist, wenn Herkunft Schweiz ist, weil dann die Inhalte blockiert sind.
Libyen zum Beispiel.
Nee, das reicht ja schon, wenn du so öffentlich-rechtlicher Kram sehen willst.
Wem sagst du das?
Und der Vorteil ist, dass du bei solchen Aktionen dann einen VPN vor die gesamte Leitung stellen kannst. Also du kannst sozusagen sagen, der gesamte Anschluss wird in diesen Fällen hinter einen VPN gepackt, mehrfach. Also tatsächlich in bis zu zwei Instanzen, so wie ich das verstanden habe.
Ja.
Und dann kannst du halt problemlos auf diesen Content zugreifen und könntest du dann halt sagen, okay, ich will das grundsätzlich haben, dass mein Anschluss aussieht, als wäre er deutscher Natur. So. Und das ist halt besonders dienlich, da muss ich halt nicht umstellen, so, sondern das ist dann halt immer ganz praktisch.
Ja, ja, ja.
Und sowas halt, ne? Also so ganz custom, eigene Konfiguration. Du hast ja bei Routern meistens, wenn du so ein Routerpaket hast, was du von deinem Anbieter bekommst,
ja.
Ne? Also dieses Netzwerk-Endgerät, was du hast, dann hast du den dann hast du den, das Modem drin, also oder die, die den Kontakt direkt zum Internet. Du hast die Wireless-Zugang da drin.
Ja.
Und du hast den Switch da drin, also mit den ganzen Ports hinten.
Ja, habe ich.
Und ich will jetzt sozusagen alles auseinanderklamüsern. Also ich will jetzt nur, dass der Router nur das macht, dass der Kontakt hat mit dem Internet außen. Und dann will ich einen Switch haben, der sich nur um Switch-Dinge kümmert. Und dann will ich einen Wireless-Access-Point haben, der sich nur um Wireless-Sachen kümmert. Der Vorteil ist für mich dann halt, dass ich die einzelnen Komponenten upgraden kann und nicht immer nur das einzelne Gerät, weißt du? Ich bin dann sozusagen nicht an ein Gerät gebunden, das drei Dinge macht, sondern habe drei Geräte für drei unterschiedliche Dinge, die ich einzeln upgraden kann, wenn ich denke, dass sie jetzt besser, dass sie jetzt langsam besser werden. Wie beispielsweise Wi-Fi 7. Also es gibt jetzt so langsam den neuen Standard. Wi-Fi 7 ist jetzt schon, glaube ich, seit einem Jahr oder so draußen. Und das sind ziemlich gestörte Verbindungsgeschwindigkeiten. Und wie man sieht, bin ich heute im Technik. Heute ist Technik-Dienstag für mich.
Ist schön. Ich finde das schön, weil ich bin ja so ein Trottel, wenn es um Technik geht. Bei mir ist ja...
Alter, ich bin vollkommen drinne. Ich habe jetzt auch... Hast du schon mal Linux installiert? Das ist total krass.
Bitte,
Stay, hast du schon mal Ubuntu? Ey, hast du dir schon mal eine mobile Version von Ubuntu angeguckt?
Stay, wenn ich... Ich habe so einen Key für dieses Affenspiel gekriegt, weißt du? Dieses Xi Jinping-Affenspiel.
Dieses Xi Jinping-Affenspiel, ja.
Ja, was ich auch genutzt habe, da habe ich wirklich sehr gelacht, als ich das gemacht habe. Da habe ich, da muss ich mir auch selber auf die Schulter klopfen, das war ein Top-Witz. Da habe ich in der Stream-Kategorie Wukong gestreamt und habe auch ganz normal Just Chatting gemacht. Und wenn die Leute dann gefragt haben, warum, habe ich gesagt, ich habe einfach keinen Bock, über Feminismus zu sprechen heute. Und deswegen darf ich das nicht, weil in der Kategorie Wukong wird weder über China gesprochen noch über Feminismus.
Ja. Darf ich einfach.
Ja, das ist echt Top-Cake. Also da muss man aber auch Bescheid wissen, sonst versteht man
den nicht. Ja, da muss man Bescheid wissen, ansonsten versteht man den nicht.
Aber da war es so, dass ich jetzt kommt alles, was ich an Technikwissen habe. Ne? Also jetzt mach dich bereit.
Ja.
Also wirklich alles. Und zwar habe ich einen Intel-Prozessor der 14. Generation.
Und du ein Technik...
Das ist schon relativ neu tatsächlich.
Und wenn du ein Technik-Nerd bist, dann weißt du, dass die alle unfassbar beschissen sind und dass die sich quasi selber auflösen.
Also
ja, genau, die haben die nicht so gut.
Also die sind quasi, die haben so einen inneren Death-Timer und der tickt halt langsam runter. Und dieses Wukong-Spiel...
So wie du und ich auch.
Wir haben auch einen internen Death-Timer, ja. Aber wir haben hoffentlich noch so 5 Jahre, bis wir tot umfallen. Unsere Organe aufhören zu funktionieren. Und dieses Affenspiel funktioniert aber nicht mit diesen Prozessoren. Es sei denn, du hast irgendwie so ein Chipset-Update ins BIOS geladen. So aus dem August. Ja, und das ist alles, was ich an Technikwissen habe. Wenn ich mit meinem USB-Stick geladen ins BIOS marschiere, dann läuft aber auch Matrix-Musik und ich trage Sonnenbrille.
Also das ist aber auch schon ziemlich krass. Das muss man aber sagen, ey, BIOS-Updates und so Firmware-Updates so auf BIOS-Ebene, das ist nicht ohne, Alter.
Bei mir läuft Club to Death, wenn ich im BIOS bin.
So, dann du sitzt dann auch immer, hast dann immer diese kleine Brille, diese Neo-Brille auf.
Ja.
Diese unnötig kleine, nee, diese Morpheus-Brille, diese unnötig kleine Sonnenbrille, die eigentlich überhaupt keinen Schutz
und rund ist. Ja. Die trage ich immer und dann auch nur so ein Kunstledermantel.
Oh, aber nichts anderes.
Der ist eigentlich aus Polyester.
Aus Polyester.
Und aus recyceltem Plastik ist der. Aus recyceltem Plastik.
Da kriege ich Ausschlag an den Nippeln, wenn ich das.
Ja.
Ich bin jetzt auch im Heimserver, also für die ganzen Heimserver-ZuhörerInnen und Zuhörer. Ich bin auch im Heimserver-Business. Also ich habe mir jetzt einen Heimserver-OS, eigenen Server hingestellt. Und darüber so die ein oder andere Smart-Home-Komponente abgewickelt.
Oh.
Einfach nur, weil es mich langsam genervt hat. Also ich habe nicht viel Smart-Home. Nee, gar nicht eigentlich. So, ich bin auch ein bisschen boomermäßig unterwegs, was Smart-Home angeht. Aber drei Apps reichen auch. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will die Apps nicht mehr benutzen, sondern ich will das alles über Smart-Home machen. Und dann so ein altes Tablet umfunktioniert und so. Und ich muss sagen, ich habe einen ganzen Tag dafür gebraucht, das komplett aufzusetzen und ich war am Ende bolle stolz, ey. Ich war bolle stolz, ich habe halbe Hackerman gemacht.
Ja, das glaube ich dir
richtig,
aber. Ich fühle mich ja bei meinem Smart Home, das ich in der alten Wohnung hatte, habe ich mich ja schon gefühlt wie ein Hackerman. An der Stelle übrigens,
Transparenz.
Philips Hue einloggst.
Wir sind ja der Podcast, wir sind ja der transparente Podcast. Wir sind ja der transparenteste, der realste Podcast. Es sind immer die Realsten, wenn sie sagen, dass sie die Realsten sind.
Die
Realsten
sind, erkennt man daran, dass sie verkleidet da sitzen und sagen, sie sind die Realsten. Daran erkennt man die Realsten. Wir sind tatsächlich die Realsten und ich habe so ein Top-5-Video von uns auf YouTube gesehen, weil mir das random vorgeschlagen worden ist. Und zwar die
Top-5-Video?
Ja, wir haben ja mal, das ist aber auch schon Jahre her, da haben wir mal gemacht die Top 5, so eine Kategorie, die wir von Böhmermann geklaut haben.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Smart Home könnte ich nicht mehr ohne leben. Kleiner Spoiler, hat sich geändert. Als ich umgezogen bin, vor jetzt über 2 Jahren, habe ich keinen Bock mehr gehabt, die Scheiße nochmal zu installieren. Und seitdem liegt der ganze Krempel bei mir irgendwo in der Ecke.
Ja.
GG, well played. Das ist mein Smart Home. Also hat sich herausgestellt, kann ich doch ohne leben.
Funktioniert. Ja, hat sich herausgestellt, das geht doch ohne. Man gewöhnt sich an alles wieder. Mal einen Schalter benutzen, so einen Lichtschalter an der Wand.
Hä, was ist das?
Kann ich mal draufdrücken.
Wo kommt das denn her? Ich frage mich manchmal, was ich machen würde, wenn ich so auf dem Elon Musk Level reich wäre, ob ich dann auch Leute hätte, die Lichtschalter für mich bedienen oder ob ich ein Smart Home hätte.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Glaubst du, es ist sinnvoll, dass Kim.com sich mit amerikanischer Politik auseinandersetzt, weil seine Auslieferung bevorsteht?
Boah, es kommt drauf an, für wen er sich einsetzt. Ne? Ich glaube, wenn ich Kim.com wäre, dann würde ich derzeit meine Karten einfach auf Donald Trump setzen und sagen, komm, ja, Digga, der ist der Einzige, der blöd genug ist, mich zu verschonen. Ja. Wenn ich jetzt für den
genug Würde mache. Wie heißt das? Pardon zu gewähren.
Sagt man
dazu. Ne? Wollte ich nur mal kurz einsetzen. Aber zum Abschluss, weil wir gerade in unserer Technik-Sache sind. Zum Abschluss ist, ich mache heute großen Technikkram, ich bin groß in Technik drinne und das ist es auch schon gewesen. Ne? Das ist unser Technikbereich.
Aber ist gut.
Und wir hören uns nicht mehr an, als würden wir über einen PlayStation-Controller aufnehmen.
Und ich möchte nochmal an der Stelle betonen, dass ich es gut finde, wenn man so ein Mikrofon-Placement hat von so einem Premium-Hersteller, dass man so ein USB-Plug-and-Play-Mikrofon bewirbt. Weil ganz ohne Scheiß, nee, ich sag das wirklich, ne, wenn ihr zu Hause
da... Es ist für Leute wie dich.
Für Leute wie mich, weil es ist ja so, ich verstehe das, wenn man so, keine Ahnung, wenn es ein Hobby von einem ist, ne? Also wenn man sagt, nee, so, ich finde halt dieses ganze Technik, Home Setup finde ich halt mega interessant und ich will da auch ein gescheites Setup haben.
Ja.
Dann kann man sich so ein SM7B holen und dann klingt man im Discord echt gut. Alles cool. Man kommt sich ein bisschen cooler vor.
Ja,
das ist alles in Ordnung. Das finde ich auch fetzig, ne? Soll man das bitte machen? Aber für wirklich 90% der Leute, ihr braucht kein XLR-Mikrofon. Ihr braucht kein Mikrofon, wo ihr dann nochmal so einen Mischer und was weiß ich noch irgendwie anschließen müsst, bevor das läuft. Das Einfachste, was man machen kann, ist wirklich USB-Plug-and-Play. Und wenn man da ein bisschen mehr ausgibt, ein Fuffi mehr oder so, dann kriegt man da auch eine richtig nice Qualität. Ja. Also das finde ich in Ordnung.
Finde ich gut. Ich finde es in Ordnung, dass du das in Ordnung findest.
Ich finde
das sehr, sehr in Ordnung.
Ich finde das in Ordnung, ist auch der heutige Podcast-Titel. Ich finde das in Ordnung. Müssen wir über Migration sprechen? Ist es wieder soweit?
Ist heute Ausländer-Rauszeit? Die Grenzen werden zugemacht, Karl. Du hast jetzt noch bis zum 16. September Zeit, dir vielleicht zu überlegen, genau wie ich auch, zurückzukehren.
Nee.
Denn wenn es einmal passiert, dann wirst du auf jeden Fall nicht reinkommen, weil die Grenzen werden dicht gemacht.
Du, ich habe ja sowieso für mich persönlich entschlossen, dass ich es gibt nur eine einzige Option, wie ich jemals nach Deutschland zurückkehre. Und das ist, wenn die Bevölkerung...
Wenn dich jemand entführt.
Wenn die... zwei Möglichkeiten. Fairerweise muss man sagen, zwei
politische
Möglichkeiten.
Opposition im Ausland wird entführt und in Deutschland in die Haft gebracht. Oder
entführen gehört, da machst du halt nichts dagegen. Ne? Was ist, wenn die dich entführen wollen? So, dann machst du halt
nichts dagegen. Entführen machst du halt nichts gegen. Das ist auch so eine Weisheit
einfach. Ja, ist halt
RIP. Machst du einfach nichts
gegen. Stehst halt da, hast eine MP5 in der Fresse, was willst du machen? Ne?
Was willst du machen?
Aber die zweite Möglichkeit ist, wenn das Volk entschieden hat, zu revoltieren und mir dann eine Bühne bereitet und ich dann quasi im Zug zurück nach Deutschland kehre unter großen Jubelströmen. Mm. Das wäre die zweite Möglichkeit. Und das ist ungefähr, also da ist es realistischer, dass ich entführt werde.
Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen, ich halte die Entführung für realistischer.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Ja,
so, wenn so irgendwie ein KSK-Soldat vor deiner Tür steht und vorgebunden
zu sein. Proof, Alter, wenn der, ich gucke die ganze Zeit hier schon, ob ich irgendwie so einen roten Laserpointer habe, der so versucht, mein Herz zu treffen, aber.
Es ist auch tagsüber schlecht, sowas zu erkennen.
Das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, wenn so ein Survival-Format irgendwie in Irland stattfindet. Ich würde,
dass die Grundlage ist, um ein paar KSK-Soldaten direkt vor deiner in deine Nähe zu bekommen.
Ja.
Und dann kommt ein Paketbote vorbei, der hat einen Amazon-Cap auf, aber sonst nichts anderes, sonst trägt er nur Camouflage.
Digga, wenn es irgendwie bei mir klingelt, ich mal rauf und dann steht da so ein 1,95 Meter großer, durchtrainierter, vaskulärer Paketbote, der mir mit einem deutschen Akzent sagt, wir haben ein Paket für Sie.
Der auch so richtig viele Venen auf den Händen hat. Ja. So veiny hands einfach, so richtig viele Venen auf den Händen.
Oh, das ist der größte Albtraum, Alter. Wirklich größter Albtraum.
Ja, aber es ist tatsächlich wahr. Nancy Faeser hat gestern bekannt gegeben, oder vorgestern aus eurer Perspektive, der ZuhörendInnen, dass die Grenzen zugemacht werden oder dass es wieder kontrolliert wird an allen deutschen Außengrenzen ab 16. September für 6 Monate.
Wer hat das entschieden nochmal?
Nancy Faeser.
Die Innenministerin, ne?
Die Innenministerin,
ja. Ist die von der AfD oder von welcher Partei ist die?
Nee, die ist von der SPD.
Von den Sozialdemokraten?
Die ist von den Sozialdemokraten,
ja. Manchmal fragt man sich ja, okay, was ist ja jetzt eher so AfD-Politik, aber dann vergisst man, dass da 3 Jahre dazwischen sind, 3 Jahre Rechtsruck.
Ja.
Und mittlerweile macht das eben auch eine SPD.
Ja, ich bin auch, was das angeht, an einem Punkt, an dem ich sagen muss, mit unseren Positionen sind wir mittlerweile legit die Linksaußenopposition. Also wir sind sowas wie die RAF-Light. Also wir sind wirklich schon, wir sind auf linke Terrorgruppe schon hier unterwegs.
Du bist
eine Terrorgruppe. Unterwegs.
Du brauchst gar nicht mehr so abfällig über mich reden, dass ich ja so die große Gefahr bin. Du bist auf der
Gleise. Was hab ich denn jetzt gemacht?
Da wird nicht mehr differenziert. So, wir sind da wird nicht mehr unterschieden. Du bist ein linker Terrorist, Alter. Wenn du sagst, Ausländer sollten die Chance bekommen, aus Kriegsgebieten zu flüchten, dann bist du ein linker Terrorist.
Also, es erscheint mir, also ich glaube, es wird doch schon unterschieden, weil immer wenn die Leute sagen, ja, du scheiß Linker, ich habe gesagt, da bist du im falschen Stream. Und dann sagen die, aber nee, ich meine dich. Und dann sage ich, okay, alles klar, du hast vielleicht doch recht.
Vielleicht hast du recht. Ich krieg erstaunlich viel linke Terrorismusvorwürfe dir gegenüber mit.
Ja?
Ja, klar. Die bürgerliche Mitte, die ist wirklich derzeit.
Okay, das höre ich natürlich. Ich bin natürlich nicht so auf, vielleicht in meinem Stream sehe ich es natürlich nicht, weil die linke Zensurpolitik auch richtig gut funktioniert. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich da besonders viel sehe, aber ich werde mal linke Bazille oder so genannt, werde ich mal genannt.
Ja, aber das liegt auch daran, weil es ist mittlerweile schon es ist schon linksextremistisch, wenn du sagst, guck mal, nach Afghanistan und Syrien abschieben, vielleicht nicht so die menschlichste Sache auf diesem Planeten.
Ich fand's total witzig. Ich hatte eine Situation, die war total witzig, und zwar hatten wir den ersten Afghanistan-Abschiebeflug jetzt vor 2 Wochen, glaube ich.
Roundabout, ungefähr.
Ich habe das gesehen und habe gesagt, das ist komplett dämlich, weil die Leute werden vor Ort halt freigelassen wahrscheinlich, weil die wissen gar nicht, warum denn? So, die werden halt vor Ort freigelassen und dann kommen die wieder zurück. Und dann gab es den Überführungsflug. Und dann sind die vor Ort angekommen und dann wurden die in dieses Gebäude gebracht, neben dem Flughafen. Und das wurde dann auch als Eilmeldung in der Presse abgedichtet. Und dann hatte ich die ersten Leute, die gesagt haben, die sind gar nicht freigelassen worden. Die wurden direkt weiter inhaftiert. Hast du dich wohl gehört, du linkes Mistschwein? und ich so, okay, ja, kann sein, ne? Und 3 Tage später berichtet der BBC einfach mit einem Redakteur, der vor Ort in Kabul unterwegs ist, der anonym bleiben möchte, weil er Angst um sein Leben hat, dass die zuständigen Taliban Agenten oder Akteure, die da vor Ort sind, die Leute angeguckt haben und dann mit denen gesprochen haben und gesagt haben, also wir haben uns von den Familien versichern lassen, dass die keine Straftaten mehr begehen, und dann haben wir die freigelassen.
Jojo. Die waren irgendwie, die waren wenige Tage in so einem Hochsicherheits-Taliban-Gefängnis.
Ich ironischerweise, die haben 1.000 Euro Handgeld bekommen, und es gibt jemanden, der hat ausgerechnet, dass die Route über die Türkei 800 Euro kostet, zurückzukommen. Das heißt, das hat 200 Euro Taschengeld gegeben. Oh no. Also wirklich, also es ist, es ist, Ich lache darüber. Eigentlich ist es total absurd, aber ich lache darüber, weil es nichts anderes gibt, was ich machen kann, außer darüber zu lachen.
Ja, du kannst
nur drüber lachen. Weil es so eine absurde Situation ist.
Ich meine, für die Leute ist das mega beschissen, weil es kann ja nur die Falschen treffen. Also
ja. Ich
habe das bei dieser Abschiebethematik, das erschließt sich mir nicht, da überhaupt drüber zu diskutieren, weil nach Syrien und Afghanistan oder ganz viele andere Länder, die so von islamistischen Terrorzellen dominiert wird. Also ob das jetzt die Hisbollah ist und der Islamische Staat in Syrien oder die Taliban in Afghanistan, so, ja. Das spielt alles keine Rolle. Ich meine, stell dir einfach mal vor, was passiert, wenn ein islamistischer Terrorist nach einem islamistischen Terroranschlag in den Flieger gesetzt wird und dann zur Taliban geschickt wird.
Ja,
Glaubst du, dass die Taliban sich da hinstellt und sagt, überleg mal, Homie, du kannst doch bitte nicht im heiligen Deutschland hier Verbrechen für den großen Allah begehen. Maschallah,
was hast du getan?
Was hast du getan? Jetzt musst du böses Wesen, jetzt kommst du, nee, Alter, der kriegt einen Orden und eine AK und eine Ausbildung.
Ja.
So, that's reality. So, und die einzigen
Oder er kriegt es nicht, wird freigelassen und überlegt, wie er zu den Leuten zurückkommt, die er eigentlich, weil die Leute da keine Familie haben, wie er zu denen zurückkommt, die er kennt. So, fuck.
Ja.
Wir reden da ganz oft drüber. Ich rede da auch persönlich ganz oft drüber. Und ich versuche jetzt hier mal einen Konsens zu schaffen für die, für konservative Kräfte auch, die unter Umständen diesen Podcast hören und sich fragen, was sollen diese linken Drecksschweine hier, ne, die sich ganze Zeit, die jetzt vielleicht auch das dritte Mal schon wütend auf ihre Tischplatte gehauen haben. Ich bin auch der Meinung, dass Migration, dass die Systemmigration ist vollkommen desolat und funktioniert nicht. Es geht nicht. Es ist nicht operativ funktionsfähig. Es ist faktisch gesehen nach Jahren der Ignoranz und der Überbürokratisierung, es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und ich glaube, Karl wird mir unter Umständen zustimmen, dass das System reformiert gehört. Absolut reformiert. Und auf einem ganz Konsensebene, da können wir die Hände zusammenschlagen, können sagen, wir treffen uns in der Mitte. Das System Migration funktioniert nicht. Das System Migration wird aber auch weiter nicht funktionieren, wenn du die Leute abschiebst. Das System Migration wird auch weiter nicht funktionieren, wenn du die Grenzen zumachst. Das System Migration ist ein Problem, aber niemand will das System Migration ändern, weil das sehr kompliziert ist und sehr viel länger dauern könnte als eine Legislaturperiode. Und das ist jetzt ein Problem. Wir haben jetzt also eine vierjährige Legislaturperiode auf Bundesebene bezüglich der Tatsache, dass dann eventuell du deine Position verlierst. Und jetzt fragt euch mal, warum keine beschissene Partei das Asylbewerberleistungsgesetz plus die Migrationsgesetzgebung im Allgemeinen anfasst, weil die sich ziemlich genau, und das ist mein Hot-Take, sicher sind, dass das wahrscheinlich, wenn überhaupt, genauso lange dauern würde, fertig zu bekommen, wie die gesamte Legislaturperiode, wenn das überhaupt reicht.
Ja, du, ich habe da ja sowieso einen ganz konservativen Ansatz, ne, was das angeht. So dieses, man kann sich natürlich hinstellen und sagen, hey, no borders, no nations, lasst alle rein. Das ist alles nice. Das ist aber nur das löst aber keine Probleme. So zu denken ist in Ordnung. Ich denke so auch. Aber es braucht ja konkrete Lösungsvorschläge für jetzt. Und die sind, wie du sagst, ein bisschen komplizierter und nicht innerhalb einer Legislaturperiode abzuarbeiten. Das Problem mit Migration sind nicht Migranten. Deutschland ist nun mal ein Migrationsland. Das hat mit der Lage zu tun. Das hat was mit 600 Kolonialjahren zu tun. Nur wir können halt nicht über Jahre und Jahrzehnte den kompletten Globus zerbomben und uns dann wundern, dass die Menschen keinen Bock haben, in Schutt und Asche zu leben. So, natürlich werden die flüchten und natürlich haben die mittlerweile auch Zugriff aufs Internet. Was wir benötigen, ist eine Reform, was die komplette Behördeninfrastruktur angeht. Diese Abschiebebehörde, die wir haben und die wir so geil finden, die gehört abgeschoben und abgeschafft. Weil es kann nicht sein, dass wir das Migrationsproblem, was ja tatsächlich existiert, also es ist nicht so, als ob Linke, auch die ich kenne, sich hinstellen würden und sagen würden, nee, ist alles gut so, wie es ist. Nee, ist nicht, ist komplett beschissen. Also ist von vorne bis hinten komplett beschissen. Aber mit einer Abschiebebehörde lösen wir die Probleme nicht. Solange wir
Menschen. Damit ist die Ausländerbehörde gemeint übrigens, im Fall, dass ihr das nicht einsetzen.
Solange wir Menschen haben, deren Hauptaufgabe es ist, und das ist die Zielsetzung der Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde, wenn du in der Ausländerbehörde arbeitest, ist dein Ziel, möglichst viele Menschen loszuwerden. Darum geht es. Ja. Das ist deine Hauptaufgabe. Hat dieser Mensch eine Daseinsberechtigung und Zukunft und Perspektive in Deutschland oder können wir den loswerden? Das ist die Aufgabe von dir.
Naja, die in der gesamten Ausländerbehörde würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, da gibt es Unterschiede von den Abteilungen. Weil manchmal ist es auch nur deine Aufgabe zu überprüfen, was auf dem Dokument steht, weißt du?
Ja, ja, ja.
Und das dann in irgendeine andere Karteikarte zu legen. Aber es gibt dann eine behördliche Teilgruppierung, die dann halt einfach für Rückführung ist. Die Rückführungsbehörde.
Und die hat die größte Förderung.
Und das sind dann die sitzen dann in ihren Kämmerlein und die müssen dann überlegen, wie sie die Leute am besten und am schnellsten, am effizientesten und überhaupt wieder wegbekommen.
Ja.
Und das ist dann halt ein bisschen unangenehm. Du sagst es richtig, man muss das komplett anders aufbauen. Ob man nun die Ausländerbehörde abschiebt oder wegmacht, das ist jetzt eine Sache. Ich würde das Ganze.
Natürlich
würde
Ersatz, das Ganze. Ne? Also meine Idee ist, dass, man wird ja immer so nach konkreten Lösungen gefragt, ne? So gerade, Kennst du es ja, wenn so eine Konserve ankommt und sagt, ja, du brauchst aber auch eine Lösung, ihr meckert nur.
Nicht nur meckern, sondern Lösung, ja genau. Ja,
ich habe Lösungen. Was wir brauchen, ist eine Integrationsbehörde. So, wir brauchen ganz, ganz viele Menschen, die sich hauptberuflich darum kümmern, wie wir Menschen, die migrieren wollen, ermöglichen, hier eine Perspektive zu bekommen. Weil die Perspektive ist das Entscheidende für Integration. Wenn du eine Perspektive für dich und deine Familie in diesem europäischen Land siehst und die dir aufgezeigt wird und du unterstützt wirst bei diesem Weg, dann ist sowas wie sprachliche Inklusion oder Integration in den Arbeitsmarkt etc. pp. Das ist alles nur noch ein Selbstläufer, weil du das dann aus einem intrinsischen Eigeninteresse machst. So, wenn du weißt es so gut wie ich, du hast auch in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Für einen Großteil der Menschen, gerade die Menschen mit Duldung, ist das so, dass die von Quartal zu Quartal leben. Also die haben dann den nächsten Termin, wo die Duldung verlängert wird, meist nach einem halben Jahr, teilweise nach einem Dreivierteljahr oder so. Und dann sitzen die so teilweise ein halbes Jahr einfach in Leeren. Also die wissen, die dürfen nichts machen, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die sehen auch keinen Ausweg und die sehen keine Perspektive. Die haben nur Angst, dass sie in einem halben Jahr abgeschoben werden. Und dann ist dieser Termin sowas wie keine Ahnung, dein Henkersbrief. So, gehst da hin, du weißt nicht, was passiert und im schlimmsten Fall wirst du in den Flieger geparkt. So, und im besten Fall kriegst du eine weitere Duldung fürs nächste halbe Jahr.
Das kann
und dann
halt,
passiert das wieder. Ja, das kann halt niemals funktionieren. So kannst du niemals irgendjemanden integrieren. Was wir brauchen, sind ausgebildete Fachkräfte, die gucken nach folgenden Dingen. Welchen Bildungsstand hat die Person? Gibt es irgendetwas, das wir hier in Deutschland anerkennen können? So, inwieweit können wir das anerkennen? Wie vergleichbar ist das mit Dingen, die wir hier in Deutschland haben? Und welche Kompetenzen können genutzt werden und welche Perspektiven hat dieser Mensch auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Und ich bin genauso ein riesiger Feind davon, wie du das bist, zu gucken nach guter und schlechter Ausländer, also nützlich oder unnützlich. Mir ist die Volkswirtschaft in Deutschland so scheißegal, wie es nur sein kann. Aber in einer Gesellschaft wie der Deutschen bedeutet Alltag Arbeitsleben. Viele Menschen, die allermeisten Menschen in Deutschland lebend, wirklich die allermeisten Menschen, definieren ihren Alltag über ihre Arbeit.
Arbeit.
Und korrekt, Arbeit weil sie auch bedeutet, viel
der Zeit benutzen.
Ja, Arbeit bedeutet Integration, Partizipation.
Ja. Ja.
Wenn du 10 Stunden des Tages, 5-mal die Woche auf der Arbeit bist, so, dann ist auch dein gesellschaftlicher Fokus dieser Arbeitsplatz. Da hast du deine Freunde, da hast du deine Bekannte, da hast du dein Dreh- und Angelpunkt. Und so beschissen, wie ich das finde, ja, so real ist es. Und solange das die Realität ist, müssen wir Menschen mit Migrationsgeschichte eben genau diese Möglichkeit zur Partizipation geben. Die müssen einen Weg finden, wie sie sich beteiligen können. Weil die meisten wollen das ja.
Ja, ich mach das mal noch konkreter, weil ich finde, du hast was Richtiges gesagt und ich bin da auch großer Fan von, nämlich von der lösungsorientierten Kritik. Also, wenn du etwas sagst, was du scheiße findest, sag direkt dazu, wie du es anders machen würdest, damit man eine Idee hat, damit es nicht so klingt, als würdest du nur meckern. Und ich mache jetzt mal eine sehr konkrete Aussage. Der Fokus auf Abschiebung muss komplett gehen. Es geht nicht mehr darum zu sagen, Abschiebung jetzt ja oder nein, gar nicht. Das lass uns da nicht sagen, sondern der Fokus auf Abschiebung ist vollkommen desolat. Weil Abschiebung kann nicht mehr Integration schafft. Abschiebung schafft nur Angst. Abschiebung schafft Angst vor der Ausländerbehörde oder Abschiebebehörde, wie du sie genannt hast. Abschiebungen schaffen Angst. Und der Fokus dazu ist in keiner Art und Weise, der Fokuspunkt, der darauf liegt, nützt in keiner Art und Weise der Integration. Lass uns eher den Fokuspunkt, so wie du das gesagt hast, auf die Integration setzen. Wie schaffen wir es, Leute besser zu integrieren? Und du hast es ebenso richtig gesagt, ein Hauptintegrationspunkt ist etwas, wo die Deutschen oder wo die Gesellschaft halt viel Zeit drin verbringt, was ein gigantischer Integrationshebel ist, die Arbeit. Und so beschissen das klingt, aber die Gesellschaft in Deutschland, meines Wissens zumindest nach, könnte man so sagen, vielleicht auch weiter hinaus, ne, das kann man jetzt auch auf Österreich, Deutschland und die Schweiz setzen, unterscheidet zwischen guter Ausländer und böser Ausländer anhand der Tatsache, ob der arbeitet. Im einfachsten Konzept. Weil wenn wir, um das mal zu belegen, ne, um da einfach mal was zu sagen und das noch konkreter zu machen, wenn du zwei Nachrichtenartikel hast, und in einem steht drinne, ja, der Mensch, der Geflüchtete aus Syrien, sind beides aus Syrien oder aus Afghanistan, der Geflüchtete A aus Afghanistan wird abgeschoben, der hat aber in Deutschland einen Job, und der Geflüchtete B aus Afghanistan wird aus Deutschland nach Afghanistan geschoben, der hatte keinen Job. Dann werden sich 99% der Leute sagen, yo, das ist mir bei dem einen egal, aber der andere hat ja hier gearbeitet, warum schiebt man den ab?
Ja.
Die einzigen Leute, die da nichts gegen sagen, sind halt totale Rassisten, so. Und totale Rassisten wählen die AfD und totale Rassisten interessieren uns hier auch gar nicht. Was die haben eh keine Lösung. Die sind nur ausländerfeindlich. So. Unsere lösungsorientierte Herangehensweise sagt also, wir müssen von Abschiebebehörde, Ausländerbehörde zur Integrationsbehörde gehen. Die Leute kommen nach Deutschland, ihre Identität wird festgestellt. Aber nicht nur ihre Identität festgestellt, sondern ihre Sprachkenntnisse werden festgestellt, die wahrscheinlich nicht so gut sind. Und es wird versucht herauszufinden im Zusammenhang eines Aufklärungsprozesses der Identität und der Befähigung, du hast es eben gerade schon gesagt, ob die mal in irgendeiner, können die lesen, können die schreiben, haben die mal gearbeitet, was haben die gearbeitet? Das wird in einem Profil abgelegt und dann wird festgestellt, okay, brauchen die einen Sprachkurs? Wahrscheinlich ja. Dann werden die einfach in einen Sprachkurs gepackt. Im Zusammenhang dieser Erstaufnahme haben die einen unwiderlegbaren Prozess der Garantie, dass die zumindest über diesen Zeitraum und darüber hinaus, mach ein Jahr draus. Bruder, mach anderthalb Jahre draus. Ist mir vollkommen egal, dass die da sind. Die müssen sich darum nicht kümmern. Und danach ist das Versprechen, Bruder, wenn wir festgestellt haben, wer du bist, was für eine Befähigung du hast, dass du die Deutschkurse gemacht hast, dann sorgen wir dafür, dass du Arbeit bekommst.
Ja, Recht auf Arbeit.
Und das Recht auf Arbeit hast du dann, es gibt keine Verbote an. Es gibt jetzt Arbeitsverbote. Leute, die nach Deutschland kommen, haben, wenn sie in eine ungeklärte Identität haben, ein Arbeitsverbot. Aber warum interessiert das Deutschland, woher der kommt? Die wollen ja nur sicherstellen, dass das jemand ist, der vielleicht nicht strafrechtlich irgendwo anders unterwegs war. Und das können Sicherheitsbehörden mittlerweile machen, weil die halt auf NSA-Basis unterwegs sind. Ja. Ne? Die fragen ihren amerikanischen Bündnispartner, ey, habt ihr den schon mal gesehen? Und dann sagen die, ja, das ist Al-Nasurd Amit. Das ist übrigens jemand, der hat in diesem Video auf der Plattform mal jemanden enthauptet. Und dann sagen die, ja gut, der gehört ins Gefängnis, ja, feuerfrei. Aber um diese Person geht's hier gar nicht, sondern es geht um den 99,99%igen Rest. Ja. Und diesen 99,99%igen Rest, den integrierst du halt nicht mit den drohenden Abschiebungen, sondern den integrierst du damit, indem du den Arbeitsversprechen gibst. Und Perspektive gibst. Und indem du dir sagst, hey, wir haben jetzt festgestellt, wer du bist. Wir wissen vielleicht so ein bisschen, was du gemacht hast. Wir wissen, dass du vielleicht lesen, vielleicht schreiben kannst. Und für den Fall, dass du die Sprache noch nicht kennst, wirst du hier in einen Deutschkurs gepackt. Und dann wirst du erstmal hier reingepackt. Und dann wird geprüft, okay, und so weiter. Dann geht das Ganze durch. Dieser Prozess wird ein bisschen dauern. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, also die Identitätsfeststellung, die Qualifikationsfeststellung und die sprachliche Eignung in irgendeiner Form auf einem guten Niveau ist, dann wird anhand der Möglichkeiten, die Person hat, eine Arbeitsintegration vorgenommen. Eine Arbeitsintegration, die auch bedeuten kann, dass der halt im Rahmen des Mindestlohnsektors arbeitet. Aber wenn der Mindestlohn 14 Euro ist, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ne? Natürlich gibt es Leute, die ein bisschen weniger verdienen werden, weil sie vielleicht überhaupt nicht so qualifiziert sind. Aber es sind Leute, die überhaupt die Chance haben, sich zu integrieren. Die überhaupt die Möglichkeiten haben. Die vorher mit einer Duldung und einem Arbeitsverbot unterwegs gewesen sind. Die Angst davor hatten, dass sie im nächsten Quartal abgeschoben werden. Und Es geht also gar nicht darum, das Modell der Abschiebung an sich wegzumachen, weil es wird immer Abschiebung geben. Es wird immer Leute geben, die danach schreien, ja, der muss weg oder so. Aber der Fokuspunkt muss weg. Der Fokuspunkt muss weg. Wir sollten nicht darüber reden, dass die Leute abgeschoben werden, weil das ja gar nichts bringt. Seit Jahren wird abgeschoben. Seit den 90ern wird regelmäßig abgeschoben. Es gibt dieses fantastische Video dieses Aufklärervideo von der Ausländerbehörde Hamburg, wo die Leute so ihre Desktop-Hintergründe haben. Du hast es sicherlich auch gesehen, ja, wo es darum geht, dass der hamburgische Ausländerbehörde-Mitarbeiter so viel und so ausländerfeindlich wie möglich versucht, die Leute loszuwerden. Es geht nicht darum, Abschiebungen in den Fokuspunkt zu setzen. Es geht auch nicht darum zu sagen, ja, wir können Abschiebung komplett verhindern. Das ist unrealistisch. Es geht darum, eine Integration zu schaffen, die Abschiebung so weit reduziert, weil die Leute, wenn sie kommen, merken, dass sie hier eine Perspektive haben, dass sie hier arbeiten können, dass sie, wenn sie eine Qualifikation haben, die sie aus dem Heimatland mitbringen, dass sie problemlos in einer gleichwertigen Art und Weise anerkannt wird mit eventueller Qualifikationsfeststellung durch einen fachlich qualifizierten Betrieb. Es ist halt einfach.
Oder wie viele Universitätsprofessoren und Ingenieure und Architekten und sonstige Akademiker habe ich schon in deutschen Taxis in Berlin gefunden. Ja,
genau, das ist das Ding. Das ist das Ding. Wir haben eine große Problematik mit Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Wir haben eine große Problematik mit Verboten, mit Arbeitsverboten. Wir haben eine große Problematik mit Duldung. Und wir haben einen gigantischen Rattenschwanz von Konsequenzen, der das Ganze hervorruft. Leute, die im Ausland Informationen bekommen, die nicht der Realität entsprechen und hier dann einfach ihr tristes Dasein vor sich hin.
Die warten auf Abschiebung und es kommt gar nicht darauf an, ob die abgeschoben werden oder nicht. Du hast teilweise Syrer und Afghanen, die seit über 10 Jahren in Deutschland sind und immer noch in so einem Äther daher vegetieren, wo die nicht wissen, was die überhaupt machen sollen aus ihrer selbst. Und dann fühlst du dich natürlich nicht willkommen. Und wenn du dich nicht willkommen fühlst, dann ist Integration auch so ein bisschen unmöglich. Was wir schaffen müssen als moderne Gesellschaft, ist eine breitflächige Willkommenskultur. Und das heißt nicht, wir machen die Grenzen auf und lassen alle möglichen Menschen rein. Und das ist unsere Aufgabe. Also ich will jetzt nicht, dass Leute irgendwie durch die Straßen Indiens fahren, wie die FDP das macht. Und die Leute dazu animiert, nach Deutschland zu kommen, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass genug Leute nach Deutschland kommen wollen. Und einige davon, viele davon, müssen sogar aus ihrer Heimat flüchten, weil sie in Schutt und Asche gelegt wird, von wem auch immer. Hm. Und diesen Menschen, denen muss eine humane, auf das Willkommensein gerichtete Integrationspolitik ermöglicht werden. Und das bedeutet eben, wie du alles richtig, was du gesagt hast, die brauchen eine gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeit und wir brauchen fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich genau um diese materialistische Bedürfnisbefriedigung kümmern. Deren Hauptaufgabe muss es sein, diesen Menschen einen Wohnort zu ermöglichen, eine Arbeitsstelle zu ermöglichen, eventuelle Sprachkurse, eventuelle Bildungskurse, wo gecheckt wird, okay, der Typ sagt, er ist Architekt, wir können das hier vielleicht nicht anerkennen, aber warum eigentlich nicht? So, warum können wir den Typen jetzt nicht einfach mal für 2 Tage an eine deutsche Uni parken, wo der so Tests ausfüllt, wo wir dann bemessen können, wie kompetent der eigentlich wirklich ist?
Ja, genau.
So, wo ist das Problem? Also natürlich wird das länger dauern als 2 Tage oder so, aber warum ist das so ein, nee, wir erkennen das nicht an? Warum ist das kein, okay, wir checken mal, was der auf dem Kasten hat? So, und dann haben wir auch keine Ingenieure mehr, die in Berlin Taxi fahren müssen und unzufrieden sind mit allem, was passiert. Und wie wir alle festgestellt haben, und das ist nun wirklich keine Nachricht, kann man eben, das sollte jeder mit dem Neokortex übrigens auch in seiner Birne hinbekommen, du kannst Kriminalitätswahrscheinlichkeit nicht an der Ethnie ausmachen. Das hat immer was mit sozioökonomischen Umständen zu tun.
Oh Gott, ich fasse es nicht, dass wir.
Und wir wissen, wir wissen, dass Nationalität absolut überhaupt kein entscheidendes Kriterium für Kriminalitätswahrscheinlichkeit ist. Es sind zwei Gruppen von Menschen, wo man sagen kann, ja, die sind überdurchschnittlich anfällig für Kriminalität und das sind Armutsbetroffene und Männer. Das sind die beiden Zuweisungen, die wir machen können. Armutsbetroffene Männer sind die Teile unserer Gesellschaft, die am ehesten kriminell werden. in welcher Form auch immer. Und wenn wir noch was gelernt haben, dann, dass darüber hinaus Sozioökonomie eben unglaublich wichtig ist. Solange wir Flüchtlingsheime haben, solange wir ghettoähnliche Anstalten in Deutschland aufbauen, wirklich Zeltlager, wo Menschen einfach reingepackt werden, teilweise über Monate und Jahre. Ja, was erwarten wir, was passiert? Du brauchst einen einzigen Kriminellen. Einen einzigen, der die Grenze überschreitet. Und schon breitet sich das aus schneller als Corona. Weil der wird dann nämlich Werbung dafür machen und sagen, hey, guck mal, die verarschen dich hier. So, du hast nicht nur diese 380 Euro auf einer Bezahlkarte. Mach mal hier und da und ich kenne den und den und wenn wir das und das machen, dann kriegst du ein bisschen mehr. Und weil die eine Familie haben, entweder vor Ort, die auch ernährt werden muss, oder noch in der Heimat, die, warum auch immer, nicht mit darf und durfte und wo man Geld benötigt, um die hier hinzuholen. Ja, was glaubst du, was passiert?
Ja, wir arbeiten da sozusagen gegen dasselbe Problem, aber es gibt Leute, die anderen Leuten klargemacht haben, dass es wohl eine einfache Lösung für so einen schwierigen Sachverhalt gibt, aber die gibt es nicht. Abschiebungen sind leider keine Lösung. Wenn sie Lösung wären, hätten sie ja jetzt schon seit Jahren funktioniert. Kriminalität in Deutschland wäre ja dann schon weg, weil die ganzen kriminellen Ausländer ja Angst davor haben. Ja. Scheint nicht so gut zu funktionieren. Denn es wird seit Jahren abgeschoben. Es wird doch schon immer abgeschoben. Ja. Das Instrument ist nicht geeignet, um den Effekt zu erfüllen, den man sich verspricht. Nämlich bessere Integration. Bessere Integration, weil die Leute denken, oh ja, ich habe Angst vor dem... Nee, haben sie halt nicht. Die machen das, um ihr Leben irgendwie in den Griff zu kriegen und sind im schlimmsten Fall dann halt ebenso kriminell, weil die schon seit Jahren in irgendwelchen Ghettos rumhängen, weil sie nicht weiterkommen.
Das sind ja auch Dynamiken, die wir in anderen Bereichen schon verstanden haben. So, wir wissen, dass du als Obdachloser zum Beispiel mit der Grundbedürfnisbefriedigung beschäftigt bist. So, wenn du keine Dusche hast, wo du dann einfach morgens drunter springen kannst, dann ist Körperhygiene eben eine Aufgabe, die du zu lösen hast. So, und dann dauert das eben nicht 15 Minuten, kurz mal einen Pullermann abspülen und alles ist in Ordnung, sondern dann nimmt das mal 2, 3, 4 Stunden des Tages auf sich, wie du deine ganz normale Basic-Körperhygiene geschissen bekommst. So, und genauso ist es doch mit Menschen mit Migrationsgeschichte. Wenn der Gedanke, abgeschoben zu werden, also die Zukunft von dir, die unsicher ist, eine Hauptaufgabe deines Denkens ist, um was willst du dich denn sonst kümmern? Glaubst du, die sitzen da und denken sich, ah, guck mal, in 3 Monaten werde ich potenziell in den Flieger gesetzt, aber ich muss Deutsch lernen. Ja, nee, das ist ja genau. Quatsch.
Ja, genau. Es ist, das macht gar keinen Sinn. Und man sollte anerkennen, also ich bin für den Konsens, Die Anerkennung ist, und da greifen sich sehr viele Leute in die gleichen Taschen, die Anerkennung ist, das Migrationssystem funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es ist defekt.
Und wir müssen,
lasst uns es reparieren.
Und wir müssen es reparieren, wie du gesagt hast. Reparieren ist ein sehr schöner Satz, sehr schönes Wort. Weil es gibt zwei potenzielle Wege, auf denen wir wandeln können. Einer davon ist Faschismus im Endstadium. Weil es werden Millionen Menschen nach Europa flüchten. Und es werden Millionen von Menschen in Deutschland landen. Das wird passieren. Wenn es keine Kriege sind, wird es die Klimakatastrophe sein, die uns das beschert. Also, wir haben uns das selber eingebrockt. Wir müssen den Pudding jetzt auslöffeln. Und das bedeutet, entweder wir schießen auf die Leute an den Außengrenzen und versuchen es zu vergessen. Oder aber wir kümmern uns um eine vernünftige Integration. Das sind die beiden Möglichkeiten. Also, wie es jetzt läuft, funktioniert es nicht.
Ja, das ist korrekt. Ich stimme dir zu. So wie es jetzt läuft, funktioniert es nicht. Und das ist etwas, das anerkannt werden kann. Die Herangehensweise sollte nur nicht die sein, dass man auf Basis von rassistischen und fremdenfeindlichen Stereotypen denkt, man kann das Problem lösen, weil das kann man nicht lösen. Man wird es auch nicht lösen, wenn man die Grenzen wieder hochzieht und halt überall nach Europa wieder Personenkontrollen machen wird. Also das würde ja bedeuten, dass nach dem 16. September so gut wie, also eine spürbar bessere Situation in Deutschland stattfinden wird, weil die ganzen Kriminellen ja nicht mehr über die Grenze kommen. Ich bin ja mal gespannt. Weil es zeichnet sich jetzt nicht ab, dass das passieren wird. Außerdem, ich glaube zumindest nicht, dass es passieren wird.
Mit den Grenzkontrollen, gerade in Thüringen, wo ja so Werbung dafür gemacht worden ist, fixst du halt die eigene Bevölkerung
am meisten. Guck doch mal, wo Thüringen ist, Digga. Grenzkontrollen nach Sachsen oder was? Was ist mit dir?
Ja, du hast ja in Thüringen, hast du ja eine Grenze nach Polen, ne? Und also unter anderem. Und da ist es halt so, dass du super viele Pendler hast. Also du hast super viele Menschen, die halt nach Polen pendeln, auch beruflich. Und die fixst du damit am meisten mit solchen Kontrollen. Also kontrollieren ist schön und gut, aber wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass sämtliche Verbote, so wenn die sich hinstellen und sagen, wir müssen Messer verbieten, wir müssen das verbieten, Alter, wieso hat eigentlich noch keiner dran gedacht,
meinen Mord zu verbieten? Ich muss dir leider widersprechen, in Thüringen hast du doch keine Grenze nach Polen, Digga.
Oder ist das Sachsen?
Nein, Thüringen hast du keine Grenze nach Polen. Guck mal, wo Thüringen liegt, Brudi.
Ja,
ich bin wirklich nicht gut in Geografie, aber in Thüringen
Nee, welche Grenze waren das nochmal? Sachsen war das, ne?
Ja, also das ist nach Polen, ist dann was anderes. Aber das hast du nicht in Thüringen.
Ja, in Sachsen war das, Entschuldigung.
Das ist ja das Absurde.
Für mich sind,
das ist ja das Absurde dieser Debatte, weil Thüringen keine Grenzen hat.
Für mich sind tatsächlich alle ostdeutschen Bundesländer alle die gleichen. Also ich mache da keine Unterschiede zwischen.
Du hast also Sachsen, Thüringen, Mecklenburg vor Sachsen hast du.
Und Brandenburg auch noch dabei. Das ist alles für mich, SED-Diktatur, da ist, ja, ist alles ein Käse. Aber ja, du hast dann in Sachsen das Problem mit den Pendlern, so war's. Entweder Sachsen
oder also Thüringen. Obwohl die ist noch offen, ne? Also ja, nach Polen wird auf jeden Fall kontrolliert. Grüße gehen raus an die Bundespolizei, die jetzt erstmal überlegen muss, wie sie es machen soll. Lol. Dann die nach Tschechien, in die Niederlande, nach Belgien und all diese Sachen, das wird jetzt alles kontrolliert. Frankreich, feuerfrei. Ne? Alles, überall sind wieder Kontrollen.
Ja, und das schafft ja noch ganz andere europäische Herausforderungen.
Wo ich glaube, nach Tschechien wird sogar schon kontrolliert. In die Schweiz wird ja so oder so kontrolliert, nach Österreich wird kontrolliert, jetzt schon Tschechien wird kontrolliert, Polen glaube ich nicht. Nach Polen wird, glaube ich, nicht kontrolliert, das wird ab 16. gemacht. Nach Luxemburg wird kontrolliert, nach Frankreich, nach Belgien, in die Niederlande. Und das war's. Also, was dazu kommt, sind Frankreich, Niederlande, Belgien, Polen und Dänemark nach Norden. Hm. Das sind die vier oder fünf Länder, die jetzt dazukommen. Ne?
Mega
das
gut.
Das sind die neuen Grenzen ab dem 16. September für 6 Monate. Auf Basis einer, wie hat die Frau Faeser das gesagt, Notfallsituation. Auf einer Notsituation wegen islamistischem Terror und überforderten Kommunen. Das sind die beiden Argumente. Ja. Das wird's passieren.
Das ist dann Symbolpolitik, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, ist es auch. Wird nichts lösen.
Das wird nichts lösen.
Ich würde sogar sagen, es hätte was lösen können, wenn sie gesagt hätten, wir machen das jetzt, um die Vorbereitungen zu klären, um unser Migrationsprogramm zu überarbeiten. Dann hätte ich sogar gesagt, okay, alles klar. Tun sie aber nicht. Es ist nichts. Es löst gar nichts. Es löst nichts. Nichts. Nothing. Es ist einfach nur Grenzen zu. Mal gucken, was passiert. Bruder, ich bin sehr gespannt, was Österreich sagt, wenn die Leute von Österreich an die Grenze kommen und dann in Deutschland nicht mehr reingelassen werden und nach Österreich auch nicht zurückgelassen werden. Dann leben die in legit einem Grenzstreifen. Das wird irre.
Solange wir da schöne Gefängnisse hinbauen, finde ich das erstmal eine ganz gute Geschichte. Wir können dann die Grenzzäune einfach mit Gefängnis anstalten. So ein Guantanamo Bay einfach an jede EU-Grenze. Und da können dann einfach alle mit nicht weißer Hautfarbe reingeparkt werden.
Ja.
Ich muss wirklich sagen, dass ich das traurig finde, weil wir haben ja begriffen, wie es funktioniert. Wir haben Faith in Humanity restored, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, in meinen Augen. Weil natürlich ist da auch nicht alles richtig gelaufen und natürlich gab es da auch ganz, ganz viele beschissene Geschichten. Aber so im Großen und Ganzen haben wir ukrainische Flüchtlinge willkommen geheißen und sind mit denen so umgegangen, als wären es Menschen. Stellt sich dann tatsächlich heraus, viele haben damals schwarzmalerisch gesagt, ja, das liegt daran, weil die weiß sind. Mittlerweile fällt mir auch kein anderer Grund ein.
Ja, es liegt daran, dass sie weiß waren. Ja, anders lässt sich das nicht so sagen. Ne? Direkt, sie wurden direkt ins Bürgergeld gebracht, sie wurden direkt in Integrationsmaßnahmen gebracht. Sie brauchen halt mehr Zeit, weil die Integration, und das ist auch so enttarnt, ne?
Ja, ja.
In allen Ländern, im Ländervergleich, von allen Ländern, die ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben, ne, schneidet Deutschland mit der Integrationsquote in Arbeit am schlechtesten ab.
Ja.
Weil Deutschlands Scheißprozesse für Integration so dämlich kompliziert sind, dass die halt nicht schnell genug in beschissene Arbeit kommen. Also, Bruder, könnte es eindeutiger sein, als dass das repariert werden muss? What the fuck? Hallo?
Aber es ist einfacher, Hallo? Es ist einfacher, sich hinzustellen und dann auf so einen AfD-Heini oder so einen CDU-Fritze zu hören, wenn der sagt, ja, die wollen das nicht, weil unser Bürgergeld genau. zu hoch ist.
Ja,
das,
ja.
Das schluckst du auch wirklich nur, wenn du noch nie Bürgergeld bekommen hast.
Ja, ich bin, was das angeht, eh ein bisschen desillusioniert. Ne? Also ich bin da vollkommen, ich bin politisch, ich habe keine politische Heimat. Also ich bin, es gibt keine Partei, in der ich jetzt sagen würde, das ist eine Partei, die repräsentiert
einen
Konsens von mir.
Lange
also ich habe keine politische Heimat aktuell.
Ey.
Ich mache den Wahl-O-Mat und wähle und ich mach den Wahl-O-Mat und dann kommen die Piraten raus und die sind politisch nicht relevant so. Ich habe keine politische Heimat. Gar keine.
Egal, ich auch nicht. Da sind wir ganz gleich. Bei mir ist immer Linkspartei und MLPD vorne. Und MLPD ist halt so ein Sektenladen, den du nicht wählen kannst. Und da ist ja auch nur gut, was die da reinschreiben. Das mag vernünftig klingen, aber die Akteure dahinter die haben das dann irgendwann mal gehört, aber die stehen nicht so wirklich dahinter oder haben da noch andere Dinge. Ich persönlich werde weiterhin Linkspartei wählen, nicht weil ich deren Programm irgendwie so geil finde oder weil ich die Leute so geil finde. Mir geht es da, das ist eine taktische Wahl. Mir geht es einzig und alleine um folgenden Grund. Ich möchte, dass bei Menschenrechtsfragen in deutschen Parlamenten zumindest wenige Politiker sitzen, die wann immer es notwendig ist, sagen, das können wir nicht machen. Weil derzeit ist es so, dass legit alle Parteien auf Abschiebekurs sind und dieser Abschiebekurs so weit geht, dass, ich meine, Abschiebekurs haben wir schon immer, das ist in Ordnung, können wir drüber sprechen, aber wir waren zumindest noch wir hatten vor 10 Jahren noch nicht so ein breites Übereinkommen der Politiker, dass man auch in Kriegsgebiete oder in Länder, die unter Terrorherrschaft sind, abschiebt und dass man da zumindest noch so ein bisschen auf Menschlichkeit achtet. Und das wird mittlerweile nicht mehr gemacht. Wenn wir eine feministische Außenministerin haben, die Abschiebungen nach Afghanistan für cool hält und an die Menschlichkeit der Taliban appelliert, so, dann sind wir verloren. Und dann will ich da einen Linkspolitiker haben, der so Quatsch in der Birne sein kann, wie er mag, der auch so naiv pazifistisch sein mag, wie er mag, der auch vielleicht ein bisschen zu viel im Russland- oder im Israel-Film ist, aber der zumindest in dem Thema sagen wird, Moment mal, das können wir nicht machen, da ist die Taliban, die werden da getötet. So, that's it. Ich glaube sowieso nicht daran, dass man mit irgendeiner Partei, mit irgendeiner Stimme für irgendeine Partei irgendetwas tatsächlich verändern kann. Da habe ich das Vertrauen einfach verloren in den Parlamentarismus. Aber das ist dann einfach taktisch. Ich habe keine politische Heimat. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ey, die Partei finde ich cool, da stehe ich dahinter.
Ja.
Das ist bedauerlich, weil das ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn das bei dir so ist, wenn das bei mir so ist. Die Gründe dafür sind total scheißegal, Freunde. Es ist völlig egal, aus welchen Gründen wir keine politische Heimat haben. Aber was man eben bei uns beiden sagen kann, ist, wir beschäftigen uns überdurchschnittlich viel mit Politik. Wir beschäftigen uns überdurchschnittlich viel mit der deutschen Parteilandschaft. Und wenn viele Leute, ich will nicht alle sagen, aber wenn viele bis sehr viele, die sich so intensiv mit Politik beschäftigen, alle zu dem gleichen Entschluss kommen, und zwar, dass für sie keine Partei so wirklich wählbar ist, das ist schwierig. Dann machst du nämlich Politik für Verdrossene.
Ja. Wir sind langsam wieder an dem Ende angekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir unsere Folge nennen wollten.
Ich habe es auch vergessen, aber vielleicht nennen wir es
Ja, wir werden sehen, wie wir es nennen. Ihr werdet sehen, wie es genannt wurde. Ja. Wir sind, also, jetzt könnte der gemeine Zuhörer sagen, hey, dann hört das doch nochmal rein, dann wisst ihr, wie es ist. Nein, wir hören das nicht. Das ist live. Das ist live. Es wird nicht aufgearbeitet, es wird nicht geschnitten, es wird nichts gemacht. Ne, das ist live.
Letzte
live.
Woche ist einer der wenigen Podcasts, den ich mir danach zumindest in Teilen nochmal angehört habe, weil ich, ja, weil ich überrascht gewesen bin, wie gut der PlayStation-Controller performt hat.
Die überraschende Performance eines PlayStation-Controllers. Das war diese Folge Alman Arabica.
Wir nennen es einfach diese Woche wieder hörbar.
Ja, genau, wir nennen es diese Woche wieder hörbar. Diese Woche wieder hörbar. Diese Woche mit einem zusätzlichen Xbox-Controller aufgenommen für ein Stereo-Erlebnis.
Diese Woche haben wir uns dazu entschlossen, dass auch Stain in einen PlayStation-Controller aufnimmt, damit es sich schön anhört.
Oh Gott. Ich danke dir für deine Zeit, Karl.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Techniktag.
Oh ja, heute ist mein Techniktag.
Ich bin ja noch auf der Côte d'Azur.
Ja, du mach dir einen kleinen Shrimps-Cocktail fertig, ne? Bloß ohne Shrimps. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und das war Alman Arabica. Diese Woche wieder hörbar. Bis dahin. Tschüssikowski.